Schönen guten Tag, da sind wir. Und zum aktuellen Anlass, vielleicht nur kurze Einordnung, es ist mittlerweile Mittwoch, der Champions League hat gestern Abend gespielt und auch aus aktuellem Bundesliga-Anlass, die Frage an dich, muss man den VAR, den Video Assistant Referee, nochmal überdenken oder vielleicht sogar abschaffen?
Ja, schwierige Frage.
Danke.
Abändern, das auf jeden Fall, aber ich meine, das werden ja laufend Regeln angepasst und geändert. Deswegen wird es ja auch eine laufende Entwicklung geben. Aber er wird, glaube ich, nie wieder abgeschafft werden. Und ich finde schon, dass er den Fußball irgendwie gerechter macht. Und naja, es gibt in allen anderen Sportarten irgendwie auch eine Video-Analyse oder also dem Schiedsrichter steht das zur Verfügung und ich finde den Video-Schiedsrichter nicht per se schlecht.
Investigativer Journalismus und so, da muss ich gleich nochmal eine Nachfrage nachschieben. Wenn du eben die schon schwer fandest, dann wird die jetzt vielleicht noch schwerer sein. aber woran liegt es, dass jetzt die krassen Fehlentscheidungen trotz Videobeweis Bestand haben, zumindest in der Häufigkeit, wie es aktuell der Fall ist. Also gibt es ja jetzt mittlerweile in der Bundesliga schon seit 5 Jahren und ich kann mich jetzt, klar, es gab hier und da mal so eine krasse Fehlentscheidung, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass in den ersten 12 Spieltagen und an den ersten 6 Champions-League-Spieltagen so verhältnismäßig viele krasse Fehlentscheidungen zustande gekommen sind.
Ja, vielleicht will man das Spiel einfach nicht so oft irgendwie damit immer wieder unterbrechen und dann guckt man sich eben vielleicht nur eine oder nur zwei Perspektiven an, die dann vielleicht nicht ausreichen, um das richtig zu bewerten und dann, ja, ist schwierig. Vielleicht gibt es einige Änderungen, die man machen könnte, um das Ganze dem entgegenzuwirken. Vielleicht den Trainern die Macht von einer Challenge quasi zu geben, vielleicht, ja. Dass man sagt, jeder hat irgendwie 2 Challenges oder 1 Challenge pro Spiel, die der Schiedsrichter sich dann angucken muss, einfach, ja. Das heißt, das Spiel wird dann da halt unterbrochen, egal ob es halt klar für irgendeine Mannschaft ist oder so. Er muss sich das angucken. Das heißt, der Schiedsrichter achtet eben nicht selber drauf, was er sich angucken soll oder will. Und das könnte ja alles zum Beispiel sein, ja. Zum Beispiel könnte das auch sein, ein Freistoß, der vielleicht in einer wichtigen Position ist, darf ja momentan nicht nachgeguckt werden dann. Aber ja, da könnte zum Beispiel der Trainer sagen, hey, guck dir das Foul nochmal an, weil es ein Freistoß, wichtige Position irgendwie, 88. Minute, den will ich jetzt nicht haben. Deswegen guck dir das nochmal an oder also könnte ja theoretisch alles sein.
Entstehung der Ecke.
Zum Beispiel. Aber kann natürlich dazu führen, dass er in den letzten 5 Minuten eines Spiels wieder seine Challenge nochmal nutzt, weißt du?
Ja.
Und das Spiel somit nochmal in die Länge gezogen wird. Auch vielleicht was man nicht haben möchte, ja.
Aber, also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht das komplette Spiel gestern Abend gesehen. Ich habe in den Highlights bei Liverpool-Neapel gesehen, dass da das 2-0 für Liverpool in der 97. Minute gefallen ist. Und dann die Entscheidung aber, dass das Tor kein Abseits war und somit zählt, erst in der 9. Minute gewesen ist, der Nachspielzeit. Also hat das Ganze 2 Minuten gedauert. Von daher finde ich dann auch wieder, da muss man in allen Stadien und auf allen Plätzen gleichermaßen sich die Zeit nehmen und nicht einfach sagen, hier bei Abseits checken wir jetzt hier 2-3 Minuten, solange bis die Linie gebaut ist und bei Foul entscheiden wir jetzt nach 20 Sekunden und gucken uns eben nur 2 Kameraperspektiven an.
Weißt du? Was ist denn, wenn man die Spielzeit für so einen Review oder irgendwas anhält?
Das wäre natürlich auch eine Idee.
Ja, weiß nicht, im Fußball ist das ja sehr unüblich, also das habe ich noch nie gesehen, also es wird ja einfach nicht gemacht. Ich weiß nicht, was da die Begründung ist dafür oder dagegen. Aber in anderen Sportarten ist es ja normal, dass die Zeit einfach angehalten wird, wenn sowas stattfindet.
Das wäre zum Beispiel eine Idee. Zumindest wenn so offizielle Reviews sind, sage ich mal. Wenn der Ball ins Aus geht und Zeitspiel gemacht wird, da kann sie ja weiterlaufen, alles gut. Aber wenn jetzt hier mit Checken abseits, kann man ja einfach mal auf Pause drücken.
Das ist genau.
Ja, was hättest du gestern Abend entschieden in München? Handelfmeter gegen Manet? Fragezeichen?
Ich glaube, wenn er die Hand halt nicht nutzt, geht er halt gegen seinen Kopf.
Ja, muss man halt mal
schauen. Also das muss er halt, ja, die Schutzhand, das gab es ja, glaube ich, früher mal, das gibt es jetzt so nicht mehr. Ja. Aber er hat sich auch echt lange und viel angeguckt. Ich finde, dadurch, dass er halt, also seine Körperfläche ja nicht wirklich vergrößert, weil er wirklich, glaube ich, einfach gegen seinen Kopf gegangen, der Ball. Das, finde ich, kann man ganz gut erkennen. Finde ich, kann man es laufen und ein bisschen so entscheiden, wie er es entschieden hat, nämlich keinen Elfmeter.
Also ich bin der Meinung, ganz klarer Elfmeter. Ja, auch wenn, klar, ohne Hände wird es schmerzhaft für Mané. Ist so. Ja. Aber glücklicherweise ging es ja um gar nichts mehr. Also um so eine Siegprämie für so ein Champions-League-Spiel. Den beiden Clubs jetzt wahrscheinlich relativ egal sein. Also verglichen mit Champions League oder Euroleague überwintern. So eine krasse Dimension hatte die Entscheidung jetzt erstmal nicht. Ja, kommen wir jetzt hier nach 6 Minuten Intro zur Bundesliga. Wir wollten es ja kurz machen, ne? Hatten wir gesagt vorher. Wir machen 8 Spiele kurz und das Topspiel machen wir ein bisschen ausführlicher. Finde ich gut. Ich würde gleich mal starten, wenn du kein Problem damit hast, mit Bremen-Hertha. Langatmig zerfahren, fast schon ideenlos, habe ich hier stehen. Wenig Highlights vor den Toren. Highlights gab es für Zweikampf-Liebhaber. Also hier und da schöne Tacklings, auch ohne Foul. Ja, aber einiges ist ja nur in Ansätzen geblieben. Expected Goals von 1,3 zu 0,4 für Bremen. Dementsprechend geht es 1-0 vollkommen in Ordnung für Bremen. Bremen gewinnt 1-0 gegen Hertha. Statistiken sprechen auch für Bremen. Torschüsse 16-9, Ballbesitz leicht pro Bremen, Zweikampfquote, aber bei der Hertha. Aber ja, Tore schießen gehört ja zum Fußball dazu. Von daher, verdienter Sieg für Bremen, würde ich mal so meinen. Und bevor ich hier jetzt das Ganze unnötig in Länge ziehe, kannst du über die Tabelle sprechen, weil ich habe sie gerade nicht offen.
Ja, Bremen wieder gewonnen nach zuletzt 3 Spielen ohne Sieg. Und damit jetzt nach oben geschoben auf Platz 8 und Berlin auf Platz 14 mit 11 Punkten und Bremen hat 18 Punkte. Samstagkonferenz, 4 Spiele, diesmal wieder. 3 dann am Sonntag aufgrund der Europapokalpartien. Das erste, was bei mir ganz oben steht, sind die Bayern. Zu Hause gegen Mainz 05. Wäre denn Erik Maxim Choupo-Moting, hätte er sich vor Jahren nicht für Kamerun entschieden? Ein Mann für Hansi Flick?
Auf jeden Fall. Safe. Also, ich meine, ich bin ja schon, also jetzt bei Bayern ist er ein bisschen unter den Radar gerutscht, aber ich war schon immer ein Fan von Erik Maxim Choupo-Moting. Lag vielleicht auch an seinem Namen, dass man den so schön melodisch sagen kann. Aber ja, also wenn er deutscher Nationalspieler wäre, muss er mit nach Katar. So fährt er auch mit nach Katar. Nur halt für Kamerun.
Er hat ja tatsächlich für eine deutsche U-Mannschaft gespielt. Da, glaube ich, auch eine ziemlich gute Bilanz. Also 2 oder 3 Spiele und auch 2 oder 3 Tore gemacht. Also schöne Bilanz gespielt und sich dann aber irgendwann für Kamerun entschieden. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn er in der U-Mannschaft gespielt hat, muss er vielleicht auch damit gerechnet haben, dass er hochrutschen kann. Also ja, wahrscheinlich hat er doch eine Verbundenheit gespürt. Aber also ich, nach den Wochen jetzt, wäre ich fast der Meinung, dass Hansi mitgenommen hätte, wenn die Möglichkeit bestünde.
Ach Hansi, sind wir schon per Du? Schau an. Hey,
okay. Soweit ist es schon, ja. Gut. Bayern München gegen Mainz. Svensson hat, glaube ich, eine positive Bilanz als Trainer gegen die Bayern. Ich weiß nicht, wie die Bilanz jetzt aussieht, nach dem 2-6 aus Sicht der Mainzer. 6-2, die Münchner früh in Führung gegangen, 5. Spielminute, das hilft dann natürlich. 2 Aufreger habe ich, oder Aufreger in Anführungszeichen, Mané gegen Hack, Ende der ersten Halbzeit. Foulspiel von Hack an Mané, eigentlich relativ eindeutig, oder?
Also. Ja, schon, also wenig Ball im Spiel, eigentlich gar kein Ball im Spiel, also zumindest im Zweikampf nicht, deshalb klarer Elfmeter.
Ja. Mané verschießt, nutzt aber dann den Nachschuss, der ihm quasi direkt vor die Füße fällt.
Da soll noch mal einer sagen, dass Sadio Mané in England nur so viele Tore gemacht hat, weil er Elfmeter geschossen hat. Ich sehe es. Na, Spaß beiseite. Also, war nicht gut geschossen, aber im Endeffekt, Tor ist Tor.
Ja, Andere Seite, auch noch vor der Halbzeitpause, also war ganz gut was los. Es ist Ulreich, der eine lange Flanke etwas unterschätzt, mit der Faust noch nach dem Ball versucht zu greifen, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, versucht den Ball noch irgendwie zu erreichen. Touchiert ihn hauchzart, wirst du es auch sagen, laut
ja.
Bitte? Also er berührt ja, schon den Ball, dann allerdings auch das Gesicht von Johnny Burkhardt, sehr unsanft. Boah, ich finde, dadurch, dass er halt den Ball vorher berührt, ist es fast, könnte man fast argumentieren, dass es kein Foul ist.
Richtig, also wenn man jetzt diese komische Ballgespült-Regel hinzuzieht, dann ist es eigentlich kein Elfmeter. Aber ich habe ja schon des Öfteren gesagt, dass ich diese Regel nicht so geil finde. Deshalb finde ich es tatsächlich gut, dass man diesen Elfmeter gepfiffen hat. Zumal er ja Burkhardt auch schön eine runterhaut dann. Ne? Also klar, unabsichtlich. Aber ein Foulspiel ist es, er berührt zwar vorher den Ball. Ja, regeltechnisch können sich die Mainzer eigentlich auch nicht beschweren, wenn er den Elfmeter nicht gibt. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan dieser Entscheidung, unabhängig der Mannschaften, die da auf dem Platz standen.
Ja, ist dann doch schon ein herber Schlag ins Gesicht von Burkhardt. Der verschießt auch den Elfmeter. Und die Mainzer nutzen dann die anschließende Ecke zum Tor. Ja, zweite Halbzeit hatte dann keine Elfmeter mehr, aber ich glaube, ein paar Alu-Treffer irgendwie dabei, viele Auswechslungen, noch ein paar Tore, am Ende 6-2 für die Münchner, die ja verdient das Spiel gewinnen, vorne viele Tore gemacht, hinten aber auch löchrig gewesen, die Mainzer waren hinten einfach ja auch zu anfällig und deswegen ein gerechter Heimsieg für die Münchner, die auf Platz 2 weiterhin bleiben, 25 Punkte, und die Mainzer verlieren, glaube ich, einen Platz und sind auf Platz 9.
Zwei Sachen noch. Erik-Maxim Choupo-Moting, von dir schon angesprochen, trifft mal wieder. Und weil wir gerade beim Thema sind, Markus Ingwarzen jetzt zum 5. Mal in Folge nach Leipzig, Bremen, Lübeck, Köln trifft er auch in München, und das, obwohl er nur eine halbe Stunde auf dem Platz stand, weil er eingewechselt wurde. Also der Mann hat einen Lauf, der hoffentlich bald zu Ende gehen wird. ja, sonst habe ich zum Spiel nichts mehr, und ich würde zum nächsten Spiel gehen und mache da weiter, wo ich eben aufgehört habe. Leipzig-Leverkusen, eigentlich ein Spiel, was man sich gerne angucken könnte, weil es im Normalfall hin und her geht. Beide Mannschaften eigentlich zielstrebig nach vorne, viel Tempo drin. Aber irgendwie nicht an diesem Samstag. Da hat man doch beiden relativ deutlich angemerkt, dass sie vorher in der Champions League gespielt haben. Leipzig zu Hause 3-2 gegen Real gewonnen. Damit reicht ihnen jetzt ein Unentschieden gegen Donetsk heute Abend für Platz 2. Sie können aber, wenn es denn Schützenhilfe von Celtic gibt, mit einem Sieg noch an Real vorbeiziehen und Gruppensieger werden. Und zu den Leverkusenern, sie haben letzte Woche 2-2 in Madrid gespielt. Eigentlich ganz ordentlich. Eigentlich. Wenn man aber bedenkt, was Madrid, also Atletico Madrid, was sie momentan für die Champions League-Saison spielen, vielleicht sogar zu wenig. Ja, gestern Abend hat Leverkusen ja dann schon gespielt, deshalb können wir es auch gleich noch mit reinnehmen. Unentschieden 0-0 gegen Brügge zu Hause, und weil im Parallelspiel Porto 2-1 gegen Atletico gewonnen hat, ist Leverkusen in der Euroleague. Also ich muss da sagen, schon ein Erfolg, wenn man so die letzten beiden Spiele, oder die Tabellenkonstellation vor den letzten beiden Spielen sich anschaut.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, zum Spiel, also Leverkusen offensiv, nix. 61. gab es den ersten Torschuss, einen X-Goal-Wert, also Expected Goals von 0,11 über 90 Minuten. Das ist echt nicht gut, da kannst du in Leipzig eigentlich nicht gewinnen, und so war es auch hier. In Kunku und Werner machen die Tore für Leipzig, die aber auch jetzt kein Chancenfeuerwerk abgeliefert haben. 10 Torschüsse waren es im Endeffekt. 46% Ballbesitz. Unterstreicht auch nochmal, wie ideenlos Leverkusen nach vorne war. Ja, also von dem Spiel weiß ich nicht. Das hat meine Erwartungen aber mal so gar nicht erfüllt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Aber würde mich wundern, wenn du jetzt was anderes sagst.
Ich hatte ja Tore, glaube ich, sogar versprochen irgendwie letzte Woche. Ja,
immerhin zwei.
Gab es nur im bedingten Maße, aber.
Ja, ich habe die Tabelle mittlerweile, deshalb würde ich das jetzt dir den Job mal abnehmen. Leipzig Platz 6, 19 Punkte und Leverkusen immer noch im Nirvana unterwegs, Platz 16 mit 9 Punkten. Also, ich weiß ja nicht, ob sich Xabi Alonso damit einen Gefallen getan hat, nach Leverkusen zu gehen.
Schwierig, sehr schwierig. Ja. Auch also, jetzt gegen Brügge war es, ja, also mit 0-0 fand ich sehr schmeichelhaft. Also ich fand, dass Brügge durchaus besseren Chancen hatte, die aber in der Konsequenz irgendwie nicht genutzt hat.
Aber es war auch ein sehr überschaubares Spiel. Also,
ja, das zum Allgemeinen. Jetzt aber auch in Leipzig auch das ja. Auftreten von Leverkusen war nicht gut. Bin mal gespannt, ob er das Ruder rumreißen kann. Ja.
Wenn nicht, muss er sich selber seine Schuhe nochmal anziehen. Ich bin ja ein großer Befürworter dessen. Also.
Das Ruder rumreißen. Thomas Letsch beim VfL Bochum. Reißt er das Ruder rum? Hat er schon rumgerissen? Wird er es noch rumreißen? Schwierig. In Wolfsburg gab es eine 0-4 Niederlage. Habe ich so nicht mit gerechnet tatsächlich. Also ich hätte mit einem stärkeren Auftritt der Bochumer gerechnet, dass sie die Wölfe vor ernsthaftere Schwierigkeiten stellen. Der VfL Wolfsburg jetzt bisher in der Saison ja auch nicht berühmt gewesen für tollen Angriffsfußball, muss man einfach so sagen. Aber Bochum, ja, total fehlerhaft. Ja, also im Aufbauspiel teilweise die Wölfe eingeladen, wiederholte Male. Und dann steht da zu Recht am Ende 4-0 Felix Metscher, der ja nicht so bekannte Bruder von Lukas Metscher, würde ich sagen.
Er ist ja dann doch nicht so bekannt. Aber bei
anderen Metscher-Bruder tatsächlich.
Also, er müsste es eigentlich können, bei Pep. Ja, ich glaube, er hat sogar mal gespielt bei Pep. Also.
Ja. Gutes Spiel gemacht, doppelt getroffen, quasi Matchwinner gewesen. Und die Bochumer weiterhin ohne Auswärtspunkt. Das ist eine bittere Bilanz. Aber gut, ich sag mal so, viele Punkte haben sie auch noch nicht geholt. ja, am Ende nach dem Spieltag Platz 17 für die Bochumer. 7 Punkte und die Wölfe Platz 12 mit 14 Punkten.
10 Gegentore in den letzten 15 Minuten hat der VfL Bochum schon gefangen. Wenn du hinten so viele Lücken aufweist wie am Samstag in Wolfsburg und vorne ja 11 Chancen zwar hast, aber die Qualität jetzt nicht ganz so groß war mit 0,54 als Expected Goal Wert, wird es halt schwierig in der Bundesliga Punkte zu holen. Ne? Da kommst du halt über 0-0 auf jeden Fall nicht hinaus. Also im Sinne von ein Sieg wird es nicht geben. Deshalb, ja, ich bin auch mal gespannt, ob welche Aussage deines Eingangsstatements zum Spiel passt, ob er das Ruder noch rumreißt, ob er es schon gemacht hat oder ob er es dann gar nicht mehr rumreißen wird. Ich sage mal, man kann ja von Glück sagen, dass es noch Schalke gibt. Aber dazu kommen wir erst am Sonntag. Ich mache die Konferenz zu mit dem Schwabenduell. Die Stuttgarter empfangen die bayerischen Schwaben aus Augsburg. War ein schönes Spiel. Also die Stuttgarter haben in meinen Augen abgeliefert. Erstaunlicherweise erst in der 91. Minute ist 2-1 gemacht. 62% Ballbesitz. Dementsprechend waren sie die aktive Mannschaft. 29 Schüsse aufs Tor abgegeben. Ein Expected Goals Wert von 3,74. Ja, dann eigentlich eine Frechheit, dass sie nur zwei Dinger gemacht haben. Gyrassi und Anton sind die beiden, die das Spiel drehen, weil Flo Niederlechner in der 4. Minute für Augsburg schon das 1-0 markiert hat. Ja, aber das Spiel wurde tatsächlich unterhaltsam, weil Augsburg Akzente gesetzt hat, gut gekontert hat, gefährlich gekontert hat. Vor allem gut wäre es gewesen, wenn sie dann noch eine Bude gemacht hätten. Dann würde ich sagen, gut gekontert. Aber ja, Akzente gesetzt. Unterm Strich deutlicher, klarer, deutlich ergebnistechnisch nicht, aber vom Spielverlauf her verdienter, hochverdienter Sieg. Das dritte von drei Heimspielen, was Michael Wimmer mit dem VfB gewonnen hat. Vielleicht sehen wir ihn ja zur neuen Saison, zur Rückrunde auf der Bank. Vor lauter Schwärmen über den VfB habe ich ja die Spielszene gar nicht angesprochen. Gott, oh Gott. Und das, obwohl ich es mir farbig markiert habe. Petkov, ich weiß seinen Vornamen nicht, von Augsburg auf jeden Fall, köpft Borna Sosa, den Vornamen weiß ich, an den Arm. Handspiel, ja, nein, doch. Was meinst du? Was sagst du?
Ja, der Arm ist ja so 90 Grad wirklich vom Körper, meine ich, abgespreizt.
Ja, also da mit dem Arm kann man Flugzeuge einweisen, würde ich sagen.
Genau, ja. Demnach ist es für mich, also er springt zwar natürlich hoch und sagt ja natürlich, muss man auch die Arme da irgendwie mitnehmen oder sowas, aber vergrößert damit ja wirklich massiv seine Körperfläche, viel größer kann er sich ja eigentlich machen. Er berührt den Arm, deswegen, ich glaube, ich hätte eher auf Elfmeter entschieden, tatsächlich.
Ich glaube, es gab auch schon mal so die eine oder andere Situation, die so von der Art ähnlich war. Also Hauptargument war ja, dass der Ball von hinten kommt und er ihn eigentlich gar nicht sieht. Also ist ja quasi der Kopfball von Petkov ist ja in Sosas Rücken. Dass man deswegen auf keinen Elfmeter entschieden hat oder entscheiden sollte. Aber ich bin eigentlich auch der Meinung, dass man sich da nicht beschweren kann, wenn es Elfmeter gibt. Wäre auch eine Szene gewesen, wo ich den Schiedsrichter gerne am Spielfeldrand gesehen hätte, dass er sich das mal anguckt. Erzählen wir ja auch jede Woche, dass uns das eigentlich zu selten vorkommt.
Ja.
Also vielleicht gibt es dann auch, vielleicht muss man einfach so jetzt nochmal die Schiedsrichter öfters rausschicken, damit dann eben auch eine Gleichbehandlung der Szenen stadionübergreifend passiert. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Ja. Zurück zum Spiel bzw. zur Tabelle. Befreiungsschlag für die Stuttgarter, haben Leverkusen überholt, Platz 15, 11 Punkte, endlich auch mal ergebnistechnisch belohnt für eine schöne Spielweise. Augsburg Platz 13 mit 14 Punkten. Und jetzt meine Frage an dich. Hast du noch was zum Spiel, zur Konferenz, zum Freitagabend, was wir vergessen haben?
Nee.
Dann. Wow.
Ach ey.
Luft ist schon raus. Ich probiere es nochmal. Ey, was ist das? Ach, komm, egal. Wir küren den Bully Boys Spieler des Spieltags, beziehungsweise vielleicht sogar die zwei. Wer ist es denn bei dir geworden?
Der nicht so bekannte Bruder von Lukas Metscher. Felix Metscher ist es geworden. Doppeltorschütze beim 4:0 Heimerfolg, das wichtige 1:0 gemacht per Kopf nach Standard. Und ja, Matchwinner. Deswegen fiel meine Wahl auf ihn.
Matchwinner quasi.
Matcherwinner.
Ja, ich habe mich auch für einen Matcherwinner entschieden. Hast schon alles gesagt. Also bleibt ist nichts mehr offen geblieben, zumindest von meiner Liste hier. Deshalb würde ich sagen, bitte ich dich zum Topspiel.
Topspielzeit, ja. Platz 4 und Platz 5 auch vor diesem Spieltag. Danach nur einmal Plätze quasi getauscht miteinander. Die Eintracht aus Frankfurt zu Hause gegen Borussia Dortmund. Und es gab, glaube ich, wieder schön Pyros, schöne Choreo, meine ich. Ein bisschen zumindest zum Anpfiffeln von den Frankfurter Fans. Es waren viele Dortmund-Fans tatsächlich auch im Stadion, die sich auch lautstark bemerkbar gemacht haben.
Ich glaube, das lag auch nur daran, dass man sie so gut erkennt. Weißt du?
Das auch natürlich. Setzt sich natürlich sehr gut ab, wenn der Rest nicht das rechte Stadion irgendwie schwarz-weiß ist oder eher schwarz irgendwie dann was Gelbes, ist natürlich
leicht zu erkennen.
Sieht man sehr gut, ja. Ansonsten zu Beginn eigentlich ausgeglichenes Spiel, oder? Wie fandst du es eigentlich? Zwei Mannschaften, die sich neutralisiert haben, bis dann Dortmund, glaube ich, die erste Chance quasi direkt genutzt hat. Julian Brandt in Mitte der ersten Halbzeit, 20. Spielminute. Ja, die Frankfurter gleichen relativ fix aus durch Kamada aus 17, 18 Metern. Trockener Schuss, 1:1. Und dann eine ganz gute Phase der Eintracht auf jeden Fall, wo wir dann wahrscheinlich die spannendste Szene vielleicht des Spiels haben oder ja, entscheidendste, weiß gar nicht, ob ich es nennen würde, weil Eintracht Frankfurt hatte danach noch genug Gelegenheit, noch irgendwas nicht, zu entscheiden in diesem Spiel. Aber glaube ich, die am meisten diskutierteste Szene des Spieltags wahrscheinlich sogar. Kurz vor der Halbzeitpause ist es nach einem Kolo Muani-Lupfer an den Innenpfosten Lindström, der im 5-Meter-Raum den Ball bekommt, ihn sich gerade zurechtlegen will, um einzuschieben. Dann kommt Adeyemi von hinten in einem durchaus schnellen Tempo angerauscht und schubst ihn. Lindström geht zu Boden, vielleicht ein Tick theatralisch oder so, aber ich meine, das ist im Fußball normal. Tagesgeschäft sollten die Schiedsrichter sich mit auskennen. Spiel läuft weiter, beziehungsweise es wird dann auf Handspiel von Lindström entschieden. So die Entscheidung des Schiedsrichters. Und Aufschrei im Stadion, also viele waren sich eigentlich sicher, das wird sich jetzt angeguckt. Das Ganze passiert aber nicht. Da ist die Frage, warum passiert das nicht? Hast du da dazu? Also ich glaube, es
nee. Wird
nicht. Schwierig. Ne?
Also der größte Witz ist ja in dieser Szene auf Handspiel zu entscheiden. Also was ist das denn? Wenn du da Handspiel... Also, ja, habe ich überhaupt nicht verstanden. Dafür hätte ich vielleicht sogar eine Erklärung, warum das so entschieden wurde, damit eben eine Spielunterbrechung ist. Ne? Damit es da nicht hoch, hin und her, drunter, drüber, hier ein Foul, da eine Nicklichkeit. Ich glaube, deswegen hat er auf Hand entschieden. So. Warum man da jetzt nicht auf Elfmeter entscheidet, weiß ich nicht. Also, da habe ich keine Argumente für, was das irgendwie klar macht, dass das kein Foul war. Also er nutzt ihn ja als Bremsblock und zusätzlich schiebt er ihn mit beiden Händen weg. Also, ich weiß ja nicht, also mehr Foul geht nicht.
Ja. Im Kölner Keller saß Herr Kamka, was sagen?
Richtig, ja.
Die, glaube ich, hinterher dann gesagt haben, dass er sich zu wenig Kameraperspektiven angeguckt hat.
Also
hat
ja,
so habe ich es irgendwie verstanden.
Genau. Ja, man hat ja
wenn er sich vielleicht noch eine andere angeguckt hätte er es vielleicht erkannt. So.
Ja, also man hat ja da irgendwie so 4 Basic-Kamera-Einstellungen.
Hm.
Und da sah es nicht nach Foul aus. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt keine 4 Kamera-Einstellungen gesehen, in denen es nicht nach Foul aussieht. Die Frage, die sich halt mir stellt, die Szene, also man könnte ja sagen, wir waren vor Ort. Die Szene, der Stegemann steht noch im Fünfer und entscheidet noch. Währenddessen holt vor mir das Handy raus. Nochmal Props an Sky, dass Sky Go immer so ein bisschen zeitversetzt ist. guckt sich das an und in der zweiten Wiederholung siehst du ganz deutlich, dass es ein Foul ist. Warum hat Sky in der zweiten Wiederholung schon erkannt, dass es ein Foul ist, aber die Jungs in Köln nicht? Also, das verstehe ich auch
nicht. Das frage ich mich ja öfter. Genau das, dass man als Fernsehzuschauer das kommt, ziemlich schnell sich ein Bild drüber macht, aber trotzdem so lange dauert irgendwie am Spielfeld, bis das irgendwie entschieden bzw. übermittelt wird. Ja.
Vielleicht sollte man mal, sollten mal alle Fußballfans in Deutschland 10 Cent spenden und dann soll man der DFL in Köln mal Zugang zu Sky geben. Und The Zone. Brauchen sie auch. Damit das so, ja, damit es mal was wird. Ist ja unglaublich.
Ja, es wäre aber meiner Meinung nach nicht nur ein Elfmeter gewesen, sondern auch eine rote Karte für Adeyemi.
Verhindern einer klaren Torschance ohne Chance auf den Ball.
Ja, richtig, ja.
Ja, regeltechnisch ist es vollkommen korrekt. Aber wenn es halt kein Foul ist, also wenn Köln es als kein Foul erachtet, ist es eben auch kein Rot.
Ist richtig, ja. Ist richtig.
Ja.
Ist so. Ja, schwierig. Aber im ganzen Stadion war es ziemlich schnell bewusst, dass das ein Elfmeter war, deswegen.
Ich würde, glaube ich, auch so weit gehen, dass der ein oder andere gelb gekleidete Mensch in diesem Stadion auch damit gerechnet hat, dass da jetzt gleich der Schiri zum Bildschirm geht. Ich würde sogar sagen, auch der ein oder andere auf der Bank. Und Hummels im Gespräch mit Götze direkt danach sah mir auch so aus, als ob er eigentlich schon weiß, was da passiert oder passiert hätte müssen. So.
Ja. Ja. Mit einem 1:1 ging es dann in die Pause. Und aus der Pause kam, wie ich fand, eigentlich nur die Eintracht aus Frankfurt so richtig. An das deutlich bessere Team. Tor aus dem Nichts für Dortmund macht Jude Bellingham mit also der einzigen wirklichen Chance, glaube ich, für die Dortmunder in der zweiten Halbzeit.
Es war der einzige Schuss aufs Tor, ja? können wir so sagen? Können wir sogar als einzig rausstreichen. Es war der einzige Schuss aufs Tor.
Und danach spielen nur noch die Frankfurter und haben auch etliche gute Chancen. Kobel muss man, glaube ich, rausheben, dass er vieles auch gut hält. Aber auch ein Unvermögen der Eintracht, muss man, glaube ich, einfach auch sagen. Viele Sachen, die sie dann vielleicht irgendwie kaltschnäuziger vollenden müssen. Genug Chancen waren da, auch ohne diese Fehlentscheidung in der ersten Halbzeit, dieses Fußballspiel zu gewinnen. Über eine Szene vielleicht noch, Süle nach langem Ball mit Schubser an Götze in Kobel.
Oh ja, stimmt.
Rein. Finde ich auch eine sehr schwierige Szene. Es wurde da, glaube ich, auf Stürmer faul.
Ja, natürlich wird
auf Stürmer faul. Jemand, der gar nichts dafür kann. Götze läuft einfach nur Richtung Ball, wird von Süle geschubst in Kobel rein. Ich finde, da kann man sogar auch vielleicht sogar über einen Elfmeter nachdenken, weil also es ist schon auch ein klares Schubsen von Süle.
Also wenn du da faul pfeifst, dann klar, safe in die andere Richtung. Wobei man, also im Stadion habe ich auch gesagt, hier Unfall ist okay. Ja, aber dann nochmal bei genauerer Betrachtung der Fernsehbilder. Ja, hätte man schon auch durchaus sagen können, hier, also Stürmerfaul ist es auf jeden Fall nicht, Kollege.
Und es wurde ja oftmals über diese Konzessionsentscheidung gesprochen, wo der Schiedsrichter vielleicht im vorigen Spielverlauf einen Elfmeter nicht gibt und dann für ein leichteres Vergehen vielleicht gibt. Deswegen, ich hätte vielleicht sogar fast gedacht, dass er es da dann den Elfmeter gibt, um das ein bisschen irgendwie wieder gut zu machen.
Aber dazu, zu dem Thema, ja, also Elfmeter, wenn du da was zu der Süle Götze-Aktion hast, da war es sehr auffällig. Da gab es eine Entscheidung. In der Frankfurter Hälfte, eigene Hälfte in dem Fall, Ballgewinn von links außen Malen, glaube ich. Eigentlich mit einem Foul. Das hat er vorher auf Dortmund, also als der Dortmunder Spieler hat eigentlich gefoult. Das hat er andersrum, als der Frankfurter Spieler das gleiche Tackling gemacht hat. Hat er es abgepfiffen? Da hat er es nicht abgepfiffen. Trapp hatte schon einen Hals, kann man sagen. Hatte schon Puls durch die eine oder andere Entscheidung. In der Situation, also der Dortmunder foult links außen, ja, weiß ich nicht, Tuta, Jakic, irgendwen, keine Ahnung, pfeift er nicht. Frankfurt war schon wieder auf 180, der Ball geht dann irgendwie ins Tor aus. Keine Gefahr. Und dann, ich glaube sogar gleich im Nachgang, langer Ball von Trapp auf nach links außen. Irgendein kleinerer Offensivspieler, ich weiß nicht, ob es Götze war oder Kamada, geht ins Kopfballduell mit Süle. Süle setzt halt seinen Körper ein. Der ist halt nun mal dann halt doppelt so groß wie Götze, Kamada oder Lindström. Und da pfeift er dann Freistoß für Frankfurt. Also ich glaube, in dieser Situation oder in den beiden Situationen ist mir ganz deutlich geworden, dass es diese Entscheidung gibt. Hier, klares Foul, habe ich übersehen. Vielleicht gibt es dann auch noch aufs Ohr von Köln. Sascha, beim nächsten Mal mach's mal anders. Dann gab's das.
Ja, kann man sagen, allgemein fand ich auch, dass man die Verunsicherung beim Schiedsrichter schon irgendwie auch gemerkt hat.
Ja.
Ja, gut, klar. Ich meine, er wird, glaube ich, auch wissen, spätestens in der Halbzeitpause, dass das eine Fehlentscheidung war. Und ja, wollen wir hoffen, dass sie es aufgearbeitet haben. Also sie haben es zumindest angekündigt am Wochenende noch, dass sie es aufarbeiten werden. Gut, hilft den Frankfurtern jetzt reichlich wenig. Aber ich muss auch nochmal sagen, dass die Frankfurter genug Chancen hatten, um es auch aus der eigenen Hand irgendwie zu schaffen, das Spiel zu gewinnen.
Also, nur mal kurz, auch wie würdest du so eine Szene aufarbeiten? Also, ich meine,
weiß ich nicht.
Beim nächsten Mal gucken wir uns alle Kameras an. Okay, machen wir, top.
Ja, also, gucke ich kurz an, ja, ich war faul, hab Fehler gemacht. Und dann, also, ich weiß auch nicht genau, wie das Aufarbeiten genau funktionieren soll.
Ja, also ja, ich habe es ja auch so gelesen und dann dachte ich, wie wollt ihr das denn aufarbeiten? Das ist ja jetzt schon passiert. Zwei Sätze wechseln und gut ist. Aber ja, ich gebe dir recht. So eine Elfmeter-Entscheidung kann spielentscheidend sein oder ist logischerweise spielentscheidend, weil dann die Dortmunder in der zweiten Halbzeit mehr machen müssen, wenn sie so gemacht haben. Aber wenn du dann in der zweiten Halbzeit noch 300-400-prozentige Dinger hast, wo du dann alleine vor Kobel bist und die dann nicht machst, dann kannst du es auf jeden Fall nicht nur auf den Schiri schieben. Zumal der Elfmeter ja auch erstmal reingemacht werden muss.
Ja.
Dazu. Aber noch eine andere Frage noch an dich. Was haben die Spieler bei der Platzbegehung gemacht und beim Aufwärmen? Die sind ja im Spiel gerutscht, wie wenn ich Eishockey spiele. Also
Mats Hummels hat sich auch über den Platz beschwert hinterher.
Ja, Platzschuh, zieh doch einfach langsam Steuern, Junge.
Ich weiß es nicht, ob intensives Aufwärmen schuld war oder ob der Platz vorher schon gebeutelt war. Ich weiß es nicht.
Es gab ja vorher ein Champions-League-Spiel da drin. Aber, also klar, jetzt hier auf der Gegentribünenseite sah der Platz jetzt nicht mehr Barcelona-like aus, würde ich sagen. Aber es gab auch schon mal Zeiten, wenn die Galaxy Football vorher im Stadion gespielt hat, da sah der Platz aber noch schlimmer aus. Also,
das stimmt, ne?
Ja, da muss der Materialwart wohl mal die Stollen aus den 80ern wieder rausholen, dann läuft es. So, das war es jetzt auch von mir zum Topspiel. Also.
Ja, so aus. Wie gesagt, beide Mannschaften tauschen einmal Plätze, Dortmund 22 Punkte, Platz 4, Frankfurt 20 Punkte, Platz 5. Ja, mit dem Spielverlauf, glaube ich, werden die Frankfurter oder mit der Leistung sehr zufrieden sein, Ergebnis dann nicht dementsprechend.
Muss man vielleicht mal in Stuttgart anrufen und fragen, wie man das Ganze verarbeitet. Gut gespielt, aber keine Punkte. Ja. Naja, immerhin, gestern Abend, wir haben es eben bei Leipzig schon, bei Leverkusen schon angesprochen, gestern Abend die Champions League fix gemacht, Champions League Achtelfinale, weil man in Lissabon 2-1 gewonnen hat, ist man als Gruppenzweiter durch und gehört zu den 16 besten Mannschaften Europas. Das ist krass.
Ja, und könnte gegen Man City spielen, eventuell.
Boah.
Und ich sage, Dortmund hat gegen Man City 0-0 gespielt. Frankfurt war gegen Dortmund das bessere Team. Also,
Pep vielleicht was drin. Pep hat Angst. Boah, ich bin gespannt. Das kann ja sowohl in die eine Richtung, also City, Real, als auch in die weniger attraktive Richtung, so mit Porto. Zumindest wenn man jetzt aktuell so das Ganze vergleicht.
Das ist richtig, ja.
Wobei man mit Porto auch noch eine Rechnung offen hat aus 2014, glaube ich. Aber ja, dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Dortmund spielt heute, spielen die noch im Gruppensieg? Können die noch irgendwie an City vorbeigehen? Weiß ich gar nicht.
Die können höchstens Punktgleichheit schaffen und dann zählt doch der direkte Vergleich, richtig?
Ja, ja. Okay, dann spielt Dortmund heute um die goldene Ananas.
Können Sie aber, wie sieht der direkte Vergleich gegen Sevilla aus?
Für die Dortmunder? 1 gewonnen, 1 unentschieden.
Okay.
3-1 und 1-1 oder 3-2. Okay,
dann müssen Sie nichts befürchten.
Okay. Ja, Champions League, was heute Abend noch? Leipzig hattest du vorhin schon angesprochen. Dann mache ich mit dem Sonntag weiter. Und boah, ich weiß nicht, ich wiederhole mich hier auch gefühlt bei jedem zweiten Spiel, kann das sein? Ich habe aber auch nur die ganzen schlechten Spiele. Union Gladbach, 2-1 geht es aus. Union dreht das Spiel, 79. Behrens und 97. Danilo Doki, heißt er, glaube ich. Glückwunsch übrigens zum ersten Bundesligator, Herr Doki. Ja, erstaunlich noch, Union international, 3 Spiele, 3 Siege, 5 Spiele, 3 Siege, 2 verloren, Torverhältnis von 3 zu 2. Das heißt, wenn Mathe aufgepasst hat, jedes Spiel, was Union international gespielt hat, ging 1-0 aus. Also entweder gewinnen sie 1-0 oder sie verlieren 1-0. Und so ein Spiel war das eigentlich auch. Ein 1-0-Spiel, wenn überhaupt. Elvedi köpft Gladbach in Front. Vorher gab es noch ein Tor durch Khedira bzw. durch Geraldo Becker, aber Becker war mit der Hand dran. Unmittelbare Torerzielung, bliblablub. Tor zu Recht aberkannt. Schlimm für Union, quasi im Gegenzug. Das 1-0 für Gladbach. Ja, dann können wir einen Sprung machen, weil dann ist halt einfach auch einfach nichts passiert. 38. bis zu 78. wirklich gar nichts. Kein Highlight. Selbst in den Highlight-Clips von The Zone nichts. Behrens macht dann das 1-1. Und dann hat Union das Erfolgsrezept, wie man die Gladbacher Defensive knackt, gefunden. Nämlich mit Flanken aus dem Halbfeld in den Strafraum. Und so ist es dann auch zum zweiten in der Nachspielzeit Doki, der die Union auf die Siegerstraße bringt und damit auch wieder an die Tabellenspitze, denn die Münchner sind kurzzeitig vorbeigezogen, aber nicht mit Union. 26 Punkte, Platz 1. Gladbach, boah, muss ich ein bisschen scrollen. Bisschen da, Platz 11 mit 16 Punkten, aber positives Torverhältnis.
Ja.
Bin ich gespannt, ob du noch was hast zu dem Spiel.
Nee, tatsächlich habe ich dazu nichts mehr.
Ah, wer hätte es gedacht?
Schalke 04. Neuer Trainer. Ich weiß gar nicht, seit wann.
27.10. Genau tatsächlich.
Ja, das ist noch nicht so lange her. War ein paar Tage erst vor dem Spiel am Sonntag. Thomas Reis, ehemaliger Bochum-Trainer. Ich weiß gar nicht, Schalke und Bochum können sich eigentlich nicht so richtig leiden, oder? Habe ich zumindest, würde ich zumindest mir so vorstellen.
Ja, sind auf jeden Fall keine Best Friends, das kann ich dir sagen. Ist ja auch das kleine Revierderby 2 oder so, keine Ahnung.
Und wie wurde dann Thomas Reis empfangen auf Schalke, weil er ja doch schon mit Bochum auch Erfolge gefeiert hat, ein paar Tage auch da als Trainer war und so.
Also er wurde auf jeden Fall mit einer Monster-Choreo empfangen, das kann ich dir sagen.
Habe ich auch gesehen, deswegen dachte ich, man war doch sehr froh, dass dann von einem doch nicht so Lieblingsnachbarn vielleicht aus Bochum dann der Trainer zu einem kommt, aber ja, anscheinend.
Ich glaube, es ging. Also ich glaube, man pfeift da nicht seinen Trainer aus, bevor es überhaupt schlecht läuft. Also außer Adi Hütter kommt nach Frankfurt zurück, dann vielleicht.
Ja, aber. Oder ein ehemaliger Dortmund-Trainer direkt 2 Wochen danach auf Schalke, weiß ich nicht.
Oh, ja, okay.
Aber gut.
Ja, also ich glaube, so krass ist es dann nicht.
Ja, war ja anscheinend auf jeden Fall nicht so. Krasse Choreo, du hast es angesprochen. Und Thomas Reis, ich hätte jetzt so auf Anhieb keinen besseren Nachfolger irgendwie gehabt, außer die Reaktivierung von Huub Stevens.
Richtig.
Aber der hat doch bestimmt immer noch Lizenzprobleme, oder wie war das?
Ach, scheiße. Lizenzen.
Ja, direkt schwieriges Spiel zu Hause gegen einen aufstrebenden Club aus Freiburg mit einer sehr, sehr gut funktionierenden Mannschaft. Deswegen, ja, fand ich, war es eigentlich zu erwarten, dass für die Schalker wenig gehen wird. So war es auch am Ende. 2-0 steht da. Der Endstand dann für die Breisgauer. Verdient auch 18-12 Torschüsse, waren das bessere Team spielerisch deutlich überlegen. Das Spiel auch gemacht, ein bisschen glücklich dann direkt quasi mit dem Halbzeitpfiff das erste Tor erzielt. Ich glaube, wenn es zur Halbzeit 0-0 steht, geht das Ding vielleicht nochmal in eine andere Richtung. Und dann durch einen Foulelfmeter das 2-0 erzielt. Ich glaube, es ist Çalhanoğlu, der Jong foult im Strafraum für mich. Ich glaube, VfR greift ein, es wurde direkt nicht so erkannt. Für mich war eigentlich unstrittig, weil er ihn doch ja, am Schienbein oder am unteren Bein irgendwie auf jeden Fall berührt und Jong somit zu Boden geht. 2-0, ziemlich unspektakulär irgendwie am Ende der Auswärtssieg für Freiburg. Somit, du hast gesagt, es gibt ja dann noch die Schalker, Tabellenende 6 Punkte, 5 Rückstand auf das komplett rettende Ufer und Platz 15, 3 Rückstand auf Leverkusen. Vielleicht auch nicht davon ausgehen muss, dass sie für immer vielleicht keine Punkte sammeln. Deswegen würde ich die fast mal ein bisschen raushalten, aber natürlich müssen sie auch erstmal Leistung zeigen. Das ist natürlich klar. Und die Freiburger beißen sich da oben dann ein bisschen weiter fest. Ja? Platz 3, 24 Punkte, 1 hinter den Bayern, 2 hinter Union.
Ja, Freiburg wieder typisch gespielt, das Ganze. Vincenzo Grifo, 2 Dinger gemacht. Ja, sonst hast du auch schon alles erwähnt. Bleibt nichts mehr für mich, außer Köln-Hoffenheim. Sonntagabend, das dritte Spiel. Die Kölner am Freitag um 13 Uhr die letzten 83 Minuten des Spiels gegen Slowacko noch gespielt. Wegen dichten Nebels am Abend, am Donnerstagabend, hat man das Spiel dann unterbrochen, abgebrochen und auf Freitag verlegt. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum man da 7 Minuten gespielt hat, um dann zu raffen. Nebel bringt nichts. Das weiß man doch vorher.
Das hätte man beim Aufwärmen merken können.
Ja, vor allem ist es auch Nebel, der jetzt nicht mehr eben wegzieht von Pyros oder sowas. Sondern ja. Aber nur gut, Wetterexperten in Slowacko waren auf jeden Fall nicht da. Ja, deshalb ja, nicht mal 48 Stunden. 24, doch, ein bisschen mehr als 48 Stunden, die Kölner Regenerationszeit. Aber ich fand, man hat sich eigentlich zumindest die ersten 60 Minuten gar nicht angemerkt. Linden Meiner hat auf seiner rechten Seite schön Dampf gemacht. Das ein oder andere Laufduell gegen Kevin Vogt gewonnen, aber naja, abzusehen, der eine ist nun mal ein Sprinter und der andere eher der Zweikämpfer. Das war positiv zu sagen. Flo Kainz ist in der 13., der die Kölner zu dem Zeitpunkt verdient in Führung bringt. Jakob Brun-Larsen in der 36. mit dem Ausgleich. Ja, mit der ersten richtigen Chance für Hoffenheim. Da auf der Seite von Hoffenheim kam dann auch lange nichts bis zur 94., 95., als André Kramaric eigentlich die beste Chance des Spiels hatte. Hat die nicht gemacht. Somit geht das Ding 1-1 aus. Zu erwähnen habe ich hier noch eine gelb-rote Karte für Ozan Kabak in der 87. Der Dietz ja, schön ordentlich umtritt. Das ist eine gelbe Karte, keine Chance auf den Ball. Von daher braucht er sich nicht beschweren. Und eine strittige Szene gab es noch in der 59. Als Hussein Basic, war es glaube ich auf Kölner Seite, den Ball in den Strafraum spielen möchte. Aber Ozan Kabak blockt den Ball mit der Hand. Warum gab es da jetzt keinen Elfmeter, aber eine Woche zuvor in Leverkusen für eine ähnliche Entscheidung gab es Elfmeter? Ja. Szene, Entschuldigung.
Ich muss sagen, ich sehe den Unterschied jetzt auch nicht so richtig. Den müsste mir nochmal jemand erklären. Weil es auch ein Grätschen, der Einnahme hat er unten, was finde ich beim Grätschen normal ist. Berührt damit halt dann den Ball. Demnach, finde ich, hätte es für beide Szenen, auch die damalige Szene, einfach keinen Elfmeter geben dürfen, weil ich finde, man grätscht halt so.
Ja. Ist denn?
Aber.
Oh, sag ich es oder sag ich es nicht? Ich glaube, bitte. Die 10 Zentimeter machen in dem Fall den Unterschied.
Ach so.
Okay. regeltechnisch war es in Leverkusen kein Stützarm, weil die Hand den Boden nicht berührt hat und somit keine Stützkraft vorlag. Ah. Aber Kabak hatte, glaube ich, die Hand auf dem Boden, ne? Deshalb er stützt sich quasi ab, wobei es eigentlich nur so ein ausgleichendes Sliden ist. Deshalb finde ich es schwierig. Ich hätte auch für kein Elfmeter plädiert, also kein Elfmeter dann in Leverkusen, hier dann vollkommen richtige Entscheidung. Nur ich sehe da wieder das Problem, von der, ja, dass in den einen Stadien so entschieden wird, in den anderen Stadien so, soll man eine klare Linie reinbringen und jetzt nicht sagen, hier, nur weil der Arm jetzt mal eben ja, 10 Zentimeter über den Boden ist, ist es eben dann keine Stützhand. Schwierig, klare Regeln, klare Auslegung und überall einigermaßen die gleichen Entscheidungen bei so Situationen. Fouls, klar, schwierig, aber so. kann man gleich entscheiden. Finde ich. Ja, zum Spiel war auch wieder nicht so viel drin. Also, ich meine, ist mein Spiel gewesen von dem Wochenende, von daher muss es ja ein schlechtes gewesen sein. Tabelle Hoffenheim Platz 7 mit 18 Punkten und die Kölner Platz 10 mit 17 Punkten. Köln 10 Punkte vor Bochum und nach oben sind es ganze 2 auf Leipzig, ganze 3 auf Frankfurt und 5 auf Dortmund auf Platz 4.
Ja. Gut, dann sind wir durch mit dem Spieltag. Gut. Noch 3 Spieltage. Es gibt eine englische Woche, nächste Woche.
Es gab ja bisher so wenig.
Völlig richtig. Und dann ist WM.
Wuhu!
Unfassbar. WM. Ich sehe so die richtige WM-Stimmung jetzt hier noch nicht. Ich habe noch kein Auto mit Deutschlandfahne gesehen, was für mich eigentlich immer der Indiz ist, dass in 2 Wochen WM ist. Bisher noch hier. Keins gesehen.
Ich habe extra so ein T-Shirt an mit verschiedenen
WM-Shirt quasi.
Quasi.
Ja, hast du schon ein Auto gesehen mit Deutschlandflagge?
Autos habe ich schon viele gesehen, aber ich habe noch keins mit
auch nicht, Deutschlandfahne ne? gesehen. Nee. Gut, ja, Spieltag, Topspiel Bremen-Schalke.
Auch
ja, da, völlig richtig. Ja, ansonsten Hoffenheim-Leipzig, Tabellennachbarn, Platz 6 gegen Platz 7, 15.30 Uhr, Leverkusen-Union am Sonntag. Vielleicht kann Leverkusen den Union an ein Bein stellen. Schwierig, glaube ich. Ansonsten habe ich noch einen Vorschlag. Den wir vielleicht mit in die nächste Woche nehmen. Er kommt von Tommy Schmidt. Kennst du Tommy Schmidt?
Ja, natürlich, gemischtes Hack und so.
Aus dem Podcast. Hörst du den Podcast?
Nein.
Dann kennst du ihn. Okay. Dann Vorschlag noch nicht. Und zwar sein Vorschlag zum Thema Handspiel im Strafraum ist, dass ja für so ein unglückliches Handspiel oder glückliches Handspiel, je nachdem aus welcher Sicht man schaut, es direkt einen Elfmeter gibt, was ja im Grunde so die härteste Sanktion ist im Fußball, weil es oft zum Tor führt und Tore fallen ja nicht so viele einfach. Da muss man ja sagen, das heißt, so ein Tor kann dann schon mal spielentscheidend sein. Sein Vorschlag ist, dass man für solche unabsichtlichen Handspiele, die man ja oftmals ziemlich gut unterscheiden kann von absichtlichen Handspielen auf der Torlinie, wenn jemand als Torhüter fungiert, dass man dafür einen indirekten Freistoß gibt, da wo eben das Handspiel stattgefunden hat, anstatt einen Elfmeter.
Schwer.
Muss ich sagen, finde ich prinzipiell erstmal gar nicht so blöd. Können wir ja mit in die nächste Woche nehmen. Alle Gedanken drüber machen. Und hören wir uns nächste Woche. Tschüss.